Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite wieder der liebe Martin. Guten Morgen.
Hallo David, grüß dich.
Du warst auf einer Konferenz, habe ich gehört.
Ja, richtig. Ich war so auf mehreren und da gibt sich so ein Bild, was man quasi teilenswerterweise weitergeben kann. Und zwar die Open Space Sessions, die sind alle gespickt mit Metriken-Session. Also alles, was mit Messen und Vermessen von Agilität zu tun hat. Und das ist mir massiv aufgefallen. Ja, ich habe gedacht, wie kommt es? Ne? Also warum messen wir da in der Agilität jetzt da einfach rum? Und ich hab da mehrere Hypothesen, ne? Aber dem wollen wir uns heute mal ein bisschen widmen.
Ja. Ja, spannend, ne? Wo jetzt noch vor ein, zwei Jahren, würde ich sagen, alles sich ums Thema Mindset gedreht hat, ne? Und wie Führung funktioniert, wechselt es jetzt langsam Richtung Metriken, mal wieder, so retro-mäßig. Ne? Alles, die ganzen alten Themen kommen wieder hoch. Ja. Aber wäre interessant, was glaubst du, woran liegt das, Martin?
Naja, also ich denke mal, einerseits ein bisschen suchen nach Wirksamkeit. Ne? Also das ist ja, auf die Scrum Master ist ja ein sehr hoher Druck, sage ich mal. Da werden Leute gekündigt, wird Stellen zusammengestrichen und so. Und der Such nach der Beweis der Wirksamkeit, das ist mal das eine. Und die grundsätzliche Sache möglicherweise, woher kommt denn das? Ne? Also bei Agilität, also diese Prinzipien, die wir hatten, ne? Tools vor mehr und Interaktion und diese Prinzipien, die dahinter steckten, da war ja vom Messen keine Rede. Und die kann ich auch nicht messen, weil das Prinzipien sind. Ne? Mhm. Und ich denke, das kommt, ist Einzug erhalten da, wo quasi Agilität angefangen wurde, zur Methode zu werden, also zur Regel und diese Industrialisierung der Agilität stattfinden kann. Und eine Regeleinhaltung, die kann ich messen. Ne? Ja. Also das kann ich dann sehr gut messen. Also wie viel Prozent Regeleinhaltung habt ihr denn, wenn ich jetzt irgendeine Methode aufziehe? Und ich denke da, sag ich mal, daher kommt es. Ne? Und also diese unterschwellige Botschaft, die da mitschwingt, so werdet effizienter, ja? Werdet schneller.
Ne? Das also, ist ja der Hauptgrund, warum agile Transformationen überhaupt gestartet werden, ne? Weil man sich erhofft, dass man effizienter und schneller wird, was ja schon mal von vornherein eigentlich eine falsche Intention ist.
Ja,
richtig. Also zumindest genau. In Kombination mit der agilen Transformation. Ja. Was man ja auch beobachten kann, ist, dass jetzt ja gerade aktuell, ich würde mal sagen, die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Wir sind noch nicht in der Rezession, ob das kommt, keine Ahnung. Ich meine, es wäre Glaskugel gelesen. Aber für ein Unternehmen viel Geld auszugeben, ne, und viele Sachen auszuprobieren in Zeiten, wo viel Geld da ist, das ist einfach. Jetzt, wo dann der wirtschaftliche Druck größer wird, viele Firmen sind sehr zurückhaltend, was die Investitionen angeht. Gerade im Beratungsgeschäft merkt man das. Manche Branchen sind da nicht so ganz betroffen, aber generell würde ich sagen, es ist eher angespannt, die Lage. Da sind das natürlich die ersten Diskussionen, die dann geführt werden. Ist die agile Transformation jetzt erfolgreich oder nicht? Welche Rollen brauchen wir denn noch? Welche Rollen brauchen wir nicht? Welche Leute werden entlassen? Beziehungsweise welche Verträge werden nicht verlängert? Und da muss sich die Agilität jetzt natürlich dann behaupten. Und es ist klar, dass dann wieder alte Muster greifen. Wobei ich das nicht negativ meine, sondern das sind ja durchaus bewusste Entscheidungen. Und auch Muster, die da eingeübt wurden, die ja auch durchaus sehr funktional sein können. Ne? Also Hierarchie zum Beispiel.
Und die Tatsache, dass dann da auf Messen gegangen wird, ja, ist ja durchaus systemintelligent. Ne? Also das ist durchaus schlau. Ja? Wenn ich jetzt quasi mit der Effizienzkeule rumwedel und sage, wo kann ich da effizienzmäßig noch was rausholen, dass ich dann als Gegenstück quasi einen Effizienzbeweis quasi bringe, ja, ist schlau. Ja, weil das ist quasi das Gegenstück sozusagen dazu zu bringen, dass es im Komplexen nicht der entscheidende Erfolgsfaktor ist, ja, spielt keine Rolle, ne? Aber ich muss quasi gegen dieses Effizienzdogma anrudern und da ist es durchaus systemintelligent, von einem Agile Coach, Scrum Master, also Effizienzzahlen rauszuziehen und man kann ja auch tolle Sachen messen, ne? Also dieses CFD, also wer das nicht kennt, dieses kumulative Flow-Diagramm, Mit denen kann man ja quasi alles rausorakeln. Ne? Lead Time, ja. Cycle Time, Durchlaufzeiten, VIP Limits. Und wenn ich mir schnell ein Team anschauen möchte, ob das irgendwie gesund ist oder ob das gut läuft, dann schaue ich mir das CFD an. Vorausgesetzt, die Daten sind gepflegt.
Ne? Genau, Voraussetzung, Daten sind gepflegt. Ich meine, Jira spuckt einem das automatisch aus, zumindest mal ganz grundlegend, da Jira mittlerweile der Platzhirsch ist und das Tool, was eigentlich überall eingesetzt wird, zumindest in Großkonzernen, kommt man relativ leicht in die Information. Aber Martin, für den einen oder anderen der Hörerinnen bei uns, die den CFD vielleicht nicht kennen, was ist denn das CFD und wie ist denn das aufgebaut? Also was kann man denn da sehen?
Ja, du hast quasi einen seitlichen Verlauf und wie in der Achse, wie viel Stück pro Status in dem Jira sozusagen drin hängen. Ne? Und da habe ich jetzt mal in die Tüte gesprochen, mehrere Statusse, so im Backlog, in Bearbeitung, im Testing, in der Abnahme so. Ja, ich konstruiere jetzt was. Und für jedes Statusding gibt's so einen Flöz, so einen Schlauch, der dann so sich abbildet grafisch. Ne? Und dann kann man über den zeitlichen Verlauf in die Vergangenheit quasi sehen, wie das gelaufen ist. Ne? Und man kann dann welche ungesunden Sachen rausorakeln. Zum Beispiel, wenn jetzt der in Bearbeitung Flöz immer größer wird und aufgeht wie eine Schere, dann weiß ich, da ist ein Stau da. Ne? Also dann, oder da wird immer mehr in Bearbeitung gezogen, wird aber nichts fertig. Ne? Oder man kann irgendwelche Knicke sehen, ne? Dass man plötzlich einen Knick macht. Normal müssten die bei der Einhaltung von VIP-Limits müssten die Abstände dieser einzelnen Schläuche sozusagen immer gleich sein. Ja, wenn das einen Knick macht, sage ich, da habt ihr ein VIP-Limit nicht eingehalten. Ne? Also da ist es irgendwie nach oben, hat man ein VIP-Limit gebrochen oder so. Also da kann man super viel reininterpretieren. Und das schaut man sich am besten mal, wir packen mal einen Link zu einem Beitrag rein, das schaut man sich am besten mal auf einer Grafik an, dann kann man das besser sehen als in dem Podcast.
Ein sehr schönes Bild, um wieder Klaus Leopold hier auch mit seinen Flight Levels zu zitieren, ist, ich nutze gerne immer einen Flughafen und man kann sich das eben als eine Ankunftsrate und eine Abflugsrate am Flughafen eben vorstellen. Und ein stabiles System ist halt eins, wo die Ankunftsrate gleich ist wie die Abflugrate. Ja, das heißt, gleich viel kommen rein, gleich viele Flugzeuge landen, wie halt starten können. Weil die Vorstellung ist ja relativ einfach, wenn mehr Flugzeuge landen als abheben, dann läuft das System irgendwann voll und ich habe Chaos und vor allen Dingen produziere ich mehr Arbeit, weil Koordination nötig ist, um die Flieger in der Luft zu halten, um die Flugzeuge schneller abzuarbeiten. Wir landen, starten mehr Flugzeuge als landen, läuft mein System leer und es ist Verschwendung. Und wenn ich das habe, dann sehe ich eben, dass die Schläuche im Idealfall in einer idealen Welt tatsächlich parallel verlaufen und immer gleich dick sind. Ändert sich das, weiß ich, dass mein VIP-Limit nicht eingehalten wurde.
Ja. Und das Wichtige daran, bei diesem Flughafenbeispiel, dass das quasi stabil ist, also die VIP-Limits quasi stabil sind, nur dann kann ich Vorhersagen machen.
Ja, also korrekt.
Das ist, wenn ich nämlich das VIP-Limit variiere, dann habe ich zu viele Parameter, die sich verändern ständig und dann kann ich keine Vorhersagen auf Grundlage der vergangenen Daten machen. Ja, also deshalb ist es so eklatant wichtig, diese VIP-Limits einzuhalten.
Genau, ja. Und dann gibt es halt eben Klassiker, die ich da auch ablesen kann. Martin, du hast es schon gesagt, Cycle Time und Lead Time zum Beispiel. Lead Time ist ja die Zeit von der Idee, also von dem Erstellen des Tickets, bis es tatsächlich umgesetzt wurde. Das heißt, die horizontale Linie von dem ganz linken Rand bis zum rechten Rand wäre dann unsere Lead Time. Und dann gibt es auch die Cycle Time. Die Cycle Time ist eben die Zeit, die ich brauche, um tatsächlich die Umsetzung durchzusetzen, also wenn ich mein Team das in Progress zieht, bis es dann abgeschlossen ist. Das heißt, Cycle Time ist immer kleiner als die Lead Time. Das ist dann eben der Strich von was auch immer euer erster Status ist in Bearbeitung, bis dann eben dann. Und solche Sachen kann ich dann da ablesen.
Ja, das ist also ein wunderbares Tool. Man kann sich da auch verlieren drin, ne? Weil man, man hat dann eine Riesenfreude, was man da alles entdecken kann. Ne? Und ich habe mich da selber schon erwischt, dass dann der Forscherdrang mich übermannt und ich dann, da müsste man da optimieren und dort und da könnte man da noch was optimieren. Aber da kommen wir genau an den Punkt, wozu denn? Also was ist das Problem, was ich da gerade lösen möchte? Möchte ich das CFD optimieren? Ja? Oder möchte ich ein Problem lösen? Ja? Also das führt uns genau an den Punkt, wo wir uns anschauen müssen, wie gehen wir da eigentlich normalerweise vor. Ja, also habe ich erst das Problem, dann mache ich eine Hypothese, dann überlege ich mir ein Experiment und für das Experiment kann ich mir dann Kennzahlen überlegen. Die kann ich gerne messen, aber nicht umgekehrt. Ne? Also nicht, ich sehe, wir haben hier zu wenig, die Cycle Time ist nicht richtig, jetzt müssen wir die optimieren. Ja, also das führt.
Ja, oder zu noch besser, das andere Team hat eine kleinere Cycle-Time als wir, deshalb müssen wir jetzt unsere Cycle-Time reduzieren. Ne? Also schön vergleichen mit anderen Teams, das wäre dann genau nicht die Idee.
Ja, genau, genau. Ja, das führt halt zu Fehlanreizen und zu Aufbau von internen Referenzen. Ne? Also der Vergleich mit einem anderen Team ist eine interne Referenz.
Ja.
Und wir wissen ja, externe Referenzen bevorzugen wir, weil das der Markt ist, gegen wen wir antreten sozusagen. Und was interessiert der Markt, wenn ich eine bessere Cycle-Time habe als das Team B oder C? Interessiert ihn gar nicht. Ja.
Ja, richtig. Und genau, also wichtig ist halt das Problem definieren erstmal, was schon eine Menge Arbeit ist, eigentlich mal ein klares gemeinsames Verständnis, eine klare Beschreibung davon zu haben, was eigentlich das Problem ist, was wir lösen wollen. Auch da wieder der Hinweis, ne, immer Richtung Markt, externe Referenz orientiert. Dann Hypothese formulieren, dazu haben wir auch schon mal eine Folge gedreht, das können wir dir auch gerne mit in die Shownotes packen. Und dann ein Experiment aufsetzen, wie man denn überprüfen möchte, dass diese Hypothese jetzt korrekt ist oder nicht. Auch dazu haben wir schon, ich glaube, diverse Folgen hier gedreht. Auch da packen wir dann mal hier noch einen Link in die Shownotes. Da brauchen wir jetzt hier in der Folge nicht nochmal im Detail drauf eingehen.
Ja, aber da kommt dann meistens das Argument dann immer so, ja, aber die Verkaufszahlen kann ich ja doch schon messen irgendwie, ne? Also Richtung Markt, ne?
Ja, kann ich schon machen. Aber die Frage ist ja, was das bedeutet, ne? Also ich kann schon die Verkaufszahlen messen, aber dann brauche ich ja meiner Meinung nach immer auch noch eine Gegenmessung, weil in einem komplexen System ist immer das Problem, dass ich immer bei jeder Veränderung unbeabsichtigte Konsequenzen habe. Und wenn ich die Verkaufszahlen messe, dann habe ich auch immer implizit eine Wirkung aufs Team. Jetzt kann ich sagen, die Verkaufszahlen sollen steigen. Dann muss ich mir aber fragen, was sind denn die Folgen? Ist denn die Produktion überhaupt ready? Können wir überhaupt die Mehrzahlen, die jetzt durch Verkauf entstehen, überhaupt abarbeiten? Wer sind die Verlierer denn in unserem Unternehmen davon, wenn wir die Verkaufszahlen steigern? Und das wird meistens nicht berücksichtigt. Also diese Einseitigkeit in der Betrachtung von einer Variablen ist meistens keine gute Idee, weil das der Komplexität in der Organisation nicht gerecht wird.
Ja, und das kann eine gute Idee sein, so eine Ausrichtung, ne? Aber die Leute haben halt dann Scheuklappen, ne? Also die optimieren halt dann nur die Verkaufszahlen, ja? Und wie mache ich das als Vertriebler, wenn ich Verkaufszahlen optimieren möchte? Also Stück pro Kunde oder was auch immer, ja? Dann gehe ich den Preis runter. Wunderbar, Verkaufszahlen optimiert, ja?
Ja.
Und der Gewinn sinkt, ja? Also es hat immer eine sehr einseitige Betrachtung und da kann auf der anderen Seite halt das laufen. Zusätzlich sind bestimmte Sachen gar nicht messbar, ja? Also Ideen sozusagen, ja? Also wie kann ich jetzt eine Idee entwickeln oder sowas? Also Stück Ideen gibt's nicht, ne? Also das sind bestimmte Dinge, kann ich auch gar nicht messen, ja?
Ja, oder diese einfache Verleitung dann zu sagen, ja gut, wir messen jetzt einfach mal, wie viele Ideen aus den Teams kommen, tatsächlich quantitativ, ne? Also die Anzahl, die reine Anzahl an produzierten Ideen aus den Teams wird jetzt als Metrik hergenommen. Ja gut, ne? Was habe ich dann als Konsequenz? Ich verkaufe jeden Quatsch als Idee. Einfach ja, nur meine Ideen. Metrik halt nach oben zu bringen. Da kann ich sagen, ja, grandios, ne? Wir hatten 25 Ideen dieses Jahr. Keine davon hat irgendeine Relevanz gehabt, aber wir haben 25 Ideen vorgetragen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und die Ideen wären kleiner, ja, weil ich wird ja pro Stück gemacht. Da tue ich eine große Idee in kleine Ideen zerlegen. Ja, das kann man auch wunderbar machen. Also Leute verhalten sich ja durchaus systemintelligent bei sowas. Ja. Und da werden die schönen, werden vielleicht sogar auch Ideen zurückgehalten, ne, bis dann die erste Idee durch ist und ich den Bonus bekomme vielleicht sogar. Ja, und dann kommt die nächste. Ja.
Ja.
Also das ist genau. Auf jeden Fall. Und ja, und jede Messung hat halt eine Wirkung. Ne. Selbst wenn wir jetzt hier in dem Format messen, zum Beispiel messen würden, wie lange der Podcast dauert, wie in Minuten, ja. Mhm. Das hat eine Wirkung. Also, und die ist nicht vorhersehbar, ne? Also entweder sagen, okay, wir sind zu lang, wir müssen schneller reden oder langsamer, und der eine denkt, okay, wir sind zu wenig in der Tiefe, lass uns kürzer werden, auf den Punkt kommen, aber das kann zu komischen Anreizen führen. Ja? Also jede Zahl hat auch eine, sage ich mal, mitunter toxische Wirkung auf ein Team oder auf eine Struktur. Ich muss diese Zahlen muss ich mit sehr, sehr viel Bedacht einsetzen, weil jede Zahl hat irgendeine Wirkung, die ich teilweise gar nicht absehen kann. Ja, also Vorsicht mit diesen Zahlen, die ich aus so einem CFD zum Beispiel rausziehen kann. Allein die Tatsache, dass ich dem Team das erzähle mal, ja, sage hier, das könnt ihr die Cycle Times sehen und so, ja, dann fangen die möglicherweise an, Cycle Times zu optimieren, was gar nicht der Plan ist. Ja.
Mm, ja.
Also hat immer eine Wirkung, eine Zahl.
Aber das bringt mich noch auf einen weiteren Gedanken, das finde ich ganz, ganz interessant, denn viele behaupten ja, das ist jetzt so Pfennigfuchserei hier, ne? Aber wir legen ja Wert auf sprachliche Qualität hier in diesem Podcast, dass viele ja von Komplexitätsreduktion sprechen. Ich sträub mich da immer ein bisschen, weil Komplexität ist eine Eigenschaft eines Systems. Komplexität kann man nicht reduzieren. Ich kann mich nur entscheiden, sie zu ignorieren. Was heißt, dass die ignorierte Komplexität an anderer Stelle irgendwo wieder hochkommt? Wenn ich sie an einer Stelle, ich bleibe jetzt einfach dabei, reduziere, muss sie an anderer Stelle irgendwo erhöht werden. Und ja, das ist genau das Beispiel, was du gebracht hast gerade, ne? Mit dem, wenn wir jetzt anfangen würden, die Länge der Folgen hier zu messen. Das kann ich schon machen und dann würden wir sagen, wir nehmen uns einfach den Aufwand ab, ne? Wir reduzieren die Komplexität, dass wir sagen, wir drehen maximal 20 Minuten Folgen. Was dann aber anfängt, ist, dass wir zusätzliche Komplexität in unser System einführen, weil ich mir überlege, ne, warum hat der Martin das jetzt gesagt? Will er die Folge abwürgen? Müssen wir irgendwie noch künstlich probieren, die Folge länger zu machen? Ne, ich verschiebe sozusagen die Komplexität auf die Sozialdimension, weil ich das immer mitdenken muss. Auf einmal.
Ja, genau. Also Komplexität ist wie so kommunizierende Röhren. Irgendwo auf einer Seite geht es wieder hoch. Ne? Also bestes Beispiel Schachspiel. Ne? Also die Regeln sind ja relativ simpel, ne? Aber irgendwie ist es schon ein komplexes Spiel, ne? Also spätestens mit dem menschlichen Faktor, der da reinkommt, ne?
Ja.
Also da können wir das wunderbar beobachten, in echt, ja.
Genau. Also was ich sagen will, ist, Rezepte, Methoden, die anscheinend Komplexität reduzieren, auf der einen Seite sorgen immer dafür, dass auf anderer Seite Komplexität steigt, weil es irgendwo kompensiert werden muss. Ja, ich muss immer einen Preis dafür bezahlen, wenn ich mich absichtlich dafür entscheide, Sachen zu ignorieren. Was ich tue, wenn ich ein Rezept oder eine Methode anwende. Und Messungen sind nichts anderes als das. Gut.
Dann packen wir noch die Links in die Shownotes.
Alles klar. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Rumexperimentieren. Wir freuen uns, wie gesagt, immer wieder über E-Mails, Fragen oder auch über Kommentare in LinkedIn oder auch Bewertungen. Und bis dahin, alles Gute.
Bis dann.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.